NDR Info. Mikado am Morgen. Heute
geht's mit euch in die Landeshauptstadt von Schleswig-Holstein, nach Kiel.
Am Mikrofon
ist Tim Behrendonk. Hallo. Ja, Leute, ihr habt's gehört, es ist mal wieder soweit. Einmal im Monat verreisen wir ja mit euch innerhalb Norddeutschlands an die Orte, an denen ihr uns hört. Also, wir waren ja schon im Zuge unserer Rubrik Meine Heimatstadt in Braunschweig, in Hildesheim und auch in Schwerin. Und falls ihr das verpasst habt, könnt ihr das alles auf ndr.de/mikado nochmal nachhören. Und heute, habe ich gerade gesagt, geht's in die Landeshauptstadt von Schleswig-Holstein nach Kiel. Also, ich mag Kiel ja ziemlich gern, vor allen Dingen deshalb, weil es ganz viel Wasser gibt. Also, Kiel liegt eben am Wasser, an der Kieler Förde, um genau zu sein. Was das genau ist, erfahren wir noch später. Aber die Stadt hat natürlich noch viel, viel mehr zu bieten. Und wenn ihr schon mal unsere Mikado-Rubrik Meine Heimatstadt gehört habt, dann wisst ihr schon, dass ich an dem Tag allein im Mikado-Studio bin. Ja, okay, jetzt denkt ihr vielleicht, der Tim allein? Dann wird das ja alles heute nicht so spannend, wenn der allein die ganze Zeit da sabbelt. Und da ihr damit vollkommen recht habt, habe ich natürlich Gesprächsgäste. Also keine Sorge, aber die sitzen eben nicht in Hamburg, sondern natürlich in Kiel, in der Stadt, um die es jetzt die ganze Sendung übergeht. Denn auch in Kiel hat der Norddeutsche Rundfunk Radiostudios und dorthin schalten wir jetzt mal und hören, ob die mich schon hören können. Hallo nach Kiel, seid ihr alle da?
Ja.
Oh ja, das klingt doch schon kräftig und aufgeweckt. Guten Tag. Super, stellt euch doch erstmal den Kindern am Radio kurz selbst vor. Wer sitzt denn da in Kiel? Wie heißt ihr und wie alt seid ihr?
Hallo, ich bin Ina, ich bin 9 Jahre alt.
Hallo Ina, und wer ist noch dabei?
Hallo, ich bin Erik und ich bin 8 Jahre alt.
Mhm. Und dann haben wir noch?
Dann haben wir hier noch Birte Gätke. Ich werde mein Alter jetzt nicht verraten, aber ich komme eben auch aus Kiel.
Aber Birte Gätke ist eben erwachsen und deshalb traut sie sich jetzt nicht, ihr Alter hier zu verraten. Aber Birte, wir haben vor der Sendung schon gesagt, wir duzen uns heute, richtig?
Ja, auf
wunderbar.
Jeden Fall.
Dann machen wir das so. Wir haben es ja gerade schon gesagt, in Kiel ist auch das Studio des NDR und ich weiß, ich war nämlich schon mal da, das ist direkt am Wasser, ne? Könnt ihr quasi rausgucken oder geht das nicht?
Nein.
Ist die falsche Richtung.
Oh, ist die falsche Richtung. Dabei ist das Studio direkt am Wasser gebaut quasi, ne?
Ja.
Na gut, nichtsdestotrotz, wir reden ja über eure schöne Stadt und ich hoffe, dass es trotzdem euch allen da Spaß macht. Wie gesagt, wir sprechen über eure Heimatstadt und damit wir alle jetzt schon mal ein bisschen einen Eindruck von Kiel bekommen, gibt's jetzt die wichtigsten Infos in unserer Schnellübersicht.
Wo liegt das?
Direkt an der Ostsee. Kiel ist die Landeshauptstadt von Schleswig-Holstein. Ein langer und breiter Seitenarm der Ostsee reicht bis in die Innenstadt, die Kieler Förde. Daher rührt auch der Name der Stadt. Das niederdeutsche Wort Keil klingt nämlich ganz ähnlich und bezieht sich auf die Förde, die sich wie ein Keil in das Land hineinschneidet.
Wie viele Menschen leben da?
Ungefähr 250.000. Also 10.000 Schulklassen. Kiel ist die größte Stadt in Schleswig-Holstein.
Wie lange gibt's das schon?
Eine richtige Stadt wurde Kiel im 13. Jahrhundert, vor fast 800 Jahren.
Was isst man da?
Berühmt sind vor allem die Kieler Sprotten. Das sind kleine geräucherte Fische, die für den Verkauf in kleine Holzschachteln verpackt werden. Wer keine Fische mag, kann auf die Fliederbeersuppe ausweichen. Mit Mehl oder Grießklößchen, Apfelstücken, Pflaumen und viel Zucker wärmt sie an kalten Tagen, schmeckt aber auch im Sommer.
Was gibt es da?
Die Kieler Förde ist absoluter Mittelpunkt der Stadt. Auf ihrem Wasser und an ihren Ufern passiert ganz viel. Riesige Fähren, auf denen man nach Schweden und Norwegen fahren kann, gehen hier vor Anker. Auch Kreuzfahrtschiffe, groß wie Hochhäuser, und wunderschöne alte Segelschiffe kommen so dicht an die Innenstadt heran, dass man vom Hauptbahnhof aus zu Fuß hinlaufen und sie bestaunen kann. Direkt an der Kieler Förde steht auch das Landeshaus, in dem sich die wichtigsten Politiker aus Schleswig-Holstein treffen. Zum Besprechen und vielleicht auch zum Schiffe beobachten. Ausblick auf die Kieler Förde haben auch die Seehunde, denen man im Außenbecken des Aquariums beim Fischeschnappen zusehen kann. Wer mehr über Schiffe und alles drumherum wissen möchte, kann das Schifffahrtsmuseum besuchen. In vergangene Zeiten eintauchen kann man auch im Molfsee, In diesem Vorort von Kiel wurde ein komplettes altertümliches Dorf mit Schmiede, Töpferei und Windmühle erbaut. Es gibt aber noch viele andere Museen, sogar ein Feuerwehrmuseum.
Ja, jetzt wissen wir ja schon mal ein bisschen was und man hört auf jeden Fall eines, was typisch ist für Kiel, Möwen. Oder ihr drei? Möwen gibt's viel bei euch, oder?
Ja.
Jetzt haben wir gerade schon mehrfach gehört, Kiel liegt an der Kieler Förde. Was ist denn genau eine Förde?
Eine Förde ist eigentlich so ein Strich von einem Wasser, was in das Land reinragt, so wie reingeschnitten an der Küste.
Das heißt, Kiel liegt eben nicht direkt sozusagen an der Küste, sondern ein bisschen weiter im Landesinneren, ne?
Genau.
Und dahin führt so eine Art, ja, Arm vom Meer und das nennt man eben Förde. Ist das so richtig ungefähr?
Ja.
Okay. Jetzt haben wir ja gerade schon gesagt, ihr kommt alle drei aus Kiel. Birte, du kennst dich ja besonders gut aus mit der Stadt, weil du Stadtführerin bist und auch Stadtführung speziell für Kinder machst.
Ja.
Jetzt würde mich natürlich von euch dreien mal interessieren, was ist denn eigentlich so der absolute Lieblingsort von euch dreien? Wo seid ihr am liebsten in Kiel?
Auf den Kreuzfahrtschiffen.
Du bist gerne auf den Kreuzfahrtschiffen? Fährst du damit öfter mal in Urlaub?
Ich bin schon mit der Stena Line und mit der Color Line gefahren.
Okay. Und wie sieht's bei dir aus, Erik?
Ich auch die Kreuzfahrtschiffe.
Okay, beides auf jeden Fall Schiffsfans. Und Birte, wie sieht's bei dir aus?
Also ich liebe den Schlossgarten. Da hat man nämlich eine wunderbare Aussicht auf den Kieler Hafen. Vor allen Dingen haben wir da einen ganz tollen Pavillon, den man wirklich gut benutzen kann. Und dann kann man von dort aus den Schiffen zusehen, vor allen Dingen gerade den Kreuzfahrtschiffen, wenn die an den Wochenenden dann im Hafen liegen.
Und dann kannst du Birte den beiden Kids zuwinken, wenn die dann auf den Schiffen drauf sind.
Sozusagen. Ja, so könnten wir das machen.
Erik und Ida, fallen euch noch mehr Orte ein, die ganz besonders spannend in Kiel sind?
Ja, das Aquarium, das ist neben den Seehundbecken. Da sind Nordfische drin. Also von der Nordsee sind da Fische drin im Aquarium. Das ist ganz eingeteilt, Flachfische und kleine Fische, Garnelen.
Das, also, das magst du auf jeden Fall. Muss was mit Wasser zu tun haben bei dir.
Ja.
Ida. Und Ida, gibt es noch was?
Also man kann auch mit einer Fähre rüben aufs Ostufer fahren und dann haben wir da auch nochmal das Ehrenmal.
Und was ist denn das Ehrenmal? Das ist ja auch La Bö.
Kommt ihr nicht drauf, ne? Da kann man so schön von oben, von dem über 74 oder ich glaube 74 Meter hohen Turm, genau auf dieses U-Boot runtergucken. Und dieses Ehrenmal, das ist für alle Soldaten gedacht, die mal auf dem See oder auf der See umgekommen sind und an die man dann gerne denken möchte. Und für die hat man genau an die Einfahrt der Förde ein Denkmal gesetzt, damit alle, die daran vorbeifahren, an diese gestorbenen Seeleute dann auch denken können.
Wenn jetzt Kinder mal nach Kiel kommen wollen, was würdet ihr sagen, muss auf jeden Fall als allererstes getan werden? Was müssen die als erstes machen?
Als erstes mal ins Camp 24 gehen.
Auf jeden Fall segeln lernen und segeln gehen. Okay.
Ach, das reicht doch schon, wenn man nicht nur unbedingt dann segeln lernt, sondern dass einfach unsere Fähren nutzt, die hier ständig auf der Förde kreuzen und die immer das Ostufer mit dem Westufer, wie wir es hier als Küstenkieler nennen, dann hin und her fahren. Das kann man die ganze Zeit machen mit diesen Fähren, einfach übers Wasser fahren und dann kriegt man schon mal so einen richtig schönen, guten Eindruck, wie das ist, wenn man sich so in Wellen und Gischt bewegt.
Und Ida, was würdest du einem Kind sagen, das zum ersten Mal kommt?
Also, wir haben hier die Universität und da gibt's ein großes Schwimmbad mit einem 10-Meter-Turm.
Okay.
Also da würde ich dann mal...
Da würdest du die Kinder hin mitbringen, auch mitnehmen auf jeden Fall. Birte, du kennst dich wie gesagt aus, weil du diese Stadtführungen machst. Jetzt hast du gerade schon gesagt, Schlossgarten ist dein Lieblingsplatz.
Mhm.
Kannst du kurz mal sagen, Kiel hat also ein Schloss.
Kiel hat ein Schloss, ja. Das ist leider ein Schloss, was mir die Kinder vorher auch sagten, was man eigentlich gar nicht so richtig als Schloss identifizieren kann. Denn es sieht nicht so aus, wie man sich ein Schloss vorstellt, mit Türmchen dran und so richtig verwunschen.
Wie sieht denn dieses Schloss heutzutage aus?
Wie ein Hochhaus.
Ja, man sieht da so rote Backsteine Und da gibt es einen älteren Bau und einen etwas neueren Bau mit roten Backsteinen. Und dazwischen haben wir so etwas, was aussieht wie so ein weißer Schuhkarton auf Säulen. Und wenn man da weiter weg steht, dann kann man eigentlich sehen, dass das Ganze doch noch so ein bisschen an ein Hufeisen mit einem Innenhof erinnert, wenn man da mal drin stehen würde. Und dann würde man auch von dort aus die alten Grundsteine noch von einer ganz alten Schlossmauer erkennen können, auf die man dann die neuen Steine wieder draufgesetzt hat.
Wenn du mit den Kindern unterwegs bist in Kiel, dann gehst du wahrscheinlich genau auch am Schloss mal vorbei. Was können die Kinder denn sonst bei dir so erleben, bei dieser Stadtführung?
Also diese Stadtführung ist so ausgelegt, dass die Kinder eigentlich einen ganz guten Überblick darüber bekommen, was man zu Zeiten des Mittelalters schon erlebt hat hier in Kiel, wie es aussehen könnte, wie ein Haus von innen aussieht. Denn wir haben ja ein relativ altes Haus noch bei uns stehen, das ist der Waleberger Hof, der jetzt als Museum genutzt wird. Dann haben wir noch Reste vom Kloster, alles noch Dinge, die aus den Gründungszeiten des alten Kiels stammen.
Sagt mal, ihr Lieben, worüber lachen eigentlich die Kieler am meisten? Gibt es irgendwas, worüber ihr immer lacht? Hast du eine Idee, Ida? Gibt es so typische Kieler Witze?
Nein.
Nee? Birte, kennst du einen?
Nee, also Kieler Witze kenne ich so direkt nicht. Also wir regen uns dann eher auf über das, was die Möwen so fabrizieren. Und darüber müsste man eben zusehen. Genau, wir haben ja vorhin auch schon gehört, die Stadt am Meer mit ganz vielen Möwen. Und die sind teilweise hier ganz schön rabiat. Wenn man am alten Markt steht, dann wird man häufig attackiert. Und das kann man eigentlich nur mit Lachen nehmen.
Wollte ich gerade sagen. Also eigentlich ist es nicht lustig, aber man muss es wahrscheinlich mit ein bisschen Humor nehmen, ne, dass die Kieler Möwen ein bisschen frech sind. Und damit wir aber alle etwas zu lachen haben, jetzt zu Beginn unserer Sendung, kommen natürlich wie immer jetzt unsere Mikado-Witze.
Zum Schießen, zum Wiehern, zum Mäusemelken.
Eine Ameise wird auf der Wiese von einem Pferdeapfel begraben. Nach Stunden mühseliger Arbeit hat sie sich freigeschaufelt und ruft: So eine Frechheit, genau ins Auge.
An der Kinokasse steht ein Affe und verlangt 2 Eintrittskarten. Ein Affe, der spricht? Ruft die Frau in der Kasse völlig entsetzt. Beruhigen Sie sich, sagt der Affe. Während der Vorstellung halte ich die Klappe. Die Käfer spielen gegen die Mäuse Fußball. Nach der Halbzeit wechseln die Käfer alle Spieler aus. Gegen einen Tausendfüßler. Der schießt ein Tor nach dem anderen. Am Ende steht es 20-1 für die Käfer, fragt eine der Mäuse deren Trainer. Warum habt ihr euren besten Mann erst nach der Halbzeit eingesetzt? Antwort: Ja, es ging nicht anders. Der braucht immer so lange, bis er alle Schuhe anhat.
Ja.
Ihr hört Mikado am Morgen, Radio für Kinder auf NDR Info und heute mit einer Sendung aus unserer Reihe Meine Heimatstadt. Einmal im Monat stellen Kinder und auch Erwachsene die norddeutsche Stadt vor, in der sie wohnen. Und heute geht's nach Kiel, nach Schleswig-Holstein. Kiel liegt, das hatten wir jetzt schon am Anfang gesagt, am Wasser im Norden. Und das ist ja das Besondere an Schleswig-Holstein, umschlossen von 2 Meeren, der Ostsee und der Nordsee. Und jetzt fragt man sich natürlich in Kiel, wir haben schon drüber gesprochen, an der Kieler Förde, gibt es da auch Strand, sagt mal ihr Lieben?
Ja.
Ja, und das scheint ihr zu genießen. Welcher ist denn so euer bevorzugter Strand? Welche Strände könnt ihr empfehlen?
Falkenstein.
Mhm. Warum ist es da besonders schön?
Weil der Sand schön weich ist.
Und seid ihr denn so richtige Wasserratten oder liegt ihr lieber so am Strand in der Sonne und lasst euch braun werden?
Also ich mag beides, am Strand liegen und im Wasser sein.
Und Ida?
lieber im Wasser sein als am Strand.
Okay. Und Birte, wie sieht's bei dir aus?
Also ich wechsle. Manchmal am Strand und manchmal am Wasser. Es kommt ganz drauf an, wie es aushaltbar ist. Aber am Strand hat man ja meistens bei uns die Möglichkeit, dadurch, dass eine schöne Brise weht, dass man es da auch gut aushalten kann.
Und vor allen Dingen ist es total nah, ne? Also man kann da ja sehr schnell hinkommen, wenn man in Kiel lebt. Jetzt kann man nicht nur schwimmen bei euch im Meer, man kann auch vieles anderes oder in der Förde, man kann auch vieles anderes auf und in dem Wasser machen. Was gibt's da alles?
Man kann segeln und mit Schiffen fahren und angeln.
Ida, hast du noch andere Ideen?
Man kann mit dem Camp 24/7 segeln.
Genau, das ist ein Stichwort sozusagen, Ida, genau. Es gibt nämlich ein sogenanntes Camp 24/7. Jetzt müsst ihr natürlich den Kindern am Radio mal erklären, was ist denn das überhaupt?
Ein Camp 24 ist da, wo man zum Beispiel mit der Klasse hingehen kann oder mit der Familie. Und dann gibt es da Segelbetreuer, also die segeln mit dir auf dem Wasser.
Und wenn ich das nicht kann?
Na, die fahren dich ja. Also die lenken dich irgendwo hin.
Ach, du fährst nicht selber auf dem
Nein.
Boot alleine sozusagen. Lernt man denn da auch das Segeln?
Ja.
Das schon, ne? Also irgendwann kannst du auch alleine mit dem Schiff dann rumfahren.
Ja.
Und macht das Spaß? Habt ihr das beide schon probiert?
Ja.
Okay. Birte, du kennst das Camp 24/7 auch wahrscheinlich, oder?
Ja, aber wahrscheinlich eher noch von außen. Also ich bin nicht so sehr die Wasserratte, die sich jetzt mit Segeln beschäftigt. Ich kenne das Camp 24 eben nur durch die Kinder in meiner Generation. Ich bin schon ein bisschen älter. Da ist es nicht so gewesen, dass wir den Vorsatz hatten, dass auch jedes Kind, was hier am Wasser lebt, nicht nur schwimmen können sollte, sondern eben auch segeln können soll. Oder dass ihm die Gelegenheit geboten wird, eben auch zu segeln. Bei uns musste man das noch alles privat machen. Und da ist man dann immer lieber mitgesegelt.
Ja, jetzt müssen wir nochmal ganz kurz über den Namen sprechen. Camp 24/7, das klingt ja jetzt erstmal komisch. Warum sind denn da überhaupt so komische Zahlen hinter dem Camp?
Das heißt 7 Tage die Woche und 24 Stunden jeden Tag.
Und das wurde ja erst vor kurzem in diesem Jahr auch für dieses Jahr wieder eröffnet, für 2018 mit einer großen Eröffnung gefeiert. Und Ida und Erik, ihr wart auch dabei, oder?
Ja.
Und ich habe gehört, da kamen ziemlich viele Leute. Wer war denn da so alles dabei?
Also da waren ganz viele Fotografen, ja.
Und der Stadtpräsident.
Mhm. Also Politiker waren auch dabei, ne?
Und ein Roboter.
Und ein Roboter, ja genau. Von dem habe ich auch gehört. Ein ganz außergewöhnlicher Gast. Erzählt doch mal den Kindern, was hat denn dieser Roboter gemacht und wer war das?
Also der Roboter hieß Emma, war ganz klein, weiß.
Aber ich glaube, ihr habt mit Emma auch irgendwas gemacht.
Ja, wir haben eine kleine, etwas vorbereitet.
Und zwar was?
Wir haben mit Emma geredet und wir haben ihr den Peilsteg gezeigt.
Das ist eine Knotenart.
Ja, und damit wir auch mal uns vorstellen können, wie sich dieser Roboter anhört, haben wir da was mit dem Mikrofon aufgenommen.
Leinen los und viel Spaß allen Gästen im Camp 24/7. Die Saison 2018 ist eröffnet.
Ja, und damit ist der Startschuss gefallen für das Camp 24/7, bei dem im Prinzip jeder die Chance bekommen soll, in ein Segelboot zu steigen. Das ist einmalig in Deutschland, es kostet nicht viel und es ist ziemlich erfolgreich, das Ganze. Es gibt es nämlich schon seit 16 Jahren. Und der Campleiter, das ist ein Mann namens Axel Bauerdorf, der ist von Anfang an dabei und natürlich großer Fan.
Also man kann hierher kommen und einfach mitsegeln, einsteigen. Zum Beispiel am Wochenende haben wir sogenanntes Open Camp. Das heißt, man kann spontan vorbeikommen und einfach mitsegeln. Wer sicher gehen will, ruft vorher an oder guckt auf die Internetseite www.camp247.de. Und das Schöne ist, wir sind für alle Altersstrukturen offen. Wir haben verschiedene Bootsklassen da. Von daher ist jeder herzlich willkommen, egal wo er herkommt und mit wie viel Segelerfahrung er kommt. Auch die Anfänger sind willkommen.
Genau, aber ihr beide, Ida und Erik, ihr seid keine Anfänger mehr, richtig?
Ja.
Warum nicht mehr?
Weil ich jetzt schon zum 3. oder 4. Mal gesegelt bin.
Was kann man denn dann schon, wenn man zum 3. oder 4. Mal gesegelt ist? Kann man dann so eine Wende segeln? Kann man die Segel reffen?
Also man guckt nur zu und dann lernt, wenn man sich was abschauen kann, könnte man dann das auch mal probieren vielleicht.
Ihr seid da ja nicht alleine hingegangen, ne? Sondern mit jemandem zusammen.
Mit unserer Klasse.
Und auch mit eurer Lehrerin, ne?
Ja.
Claudia Schulz-Giese heißt die. Habe ich das richtig aufgeschrieben?
Ja.
Die kennt sich auch besonders gut aus im Camp, denn sie ist schon oft und lange dabei gewesen. Und wir haben unsere Mikado-Reporterin Jantje Fischold mit nach Kiel geschickt zum Camp. Und die hat euch und eure Lehrerin da getroffen. Und das hören wir uns jetzt mal an.
Ihr dürft euch schon mal zum Container begeben und euch die Schwimmwesten holen. Rucksäcke könnt ihr hier lassen.
Ja. Segeltrainer Niklas verteilt die Schwimmwesten und hilft beim Anziehen.
Stück für Stück. Einer nach dem anderen. Ihr nehmt die hinter euch, steigt durch den Gurt mit dem Fuß durch, zieht sie an wie eine Jacke, macht den Reißverschluss zu und den Clip vorne zu. Bitteschön. So, seid ihr alle fertig? Gut, dann los.
Ausgerüstet mit Schwimmwesten gehen wir in Richtung Wasser.
Ich freue mich so.
Das Camp 24/7 besteht aus großen weißen Zelten mit spitzen Dächern und einer kleinen Imbissbude, in der man zum Beispiel Fischbrötchen kaufen kann. Auf dem Gelände verteilt sind gemütliche Sitzecken, Tischkicker und sogar ein Beachvolleyballfeld. Vor allem aber gibt es ganz viele Dinge, mit denen man aufs Wasser gehen kann. Direkt vor dem Camp, auf der Kiellinie, so heißt der breite Fußweg, der an der Förde verläuft, liegen mini-kleine Segelboote für eine Person. Die nennt man Optimisten. Und große Surfbretter zum Stand-up-Paddling, also Paddeln im Stehen. Niklas führt uns daran vorbei und wir gehen eine Treppe hinunter zum Bootsanleger. Hier warten verschiedene größere Segelschiffe, auf die sich die Kinder der 3A verteilen.
Geh ins Boot, spring, Yippie!
Niklas passt auf, dass es nicht zu wild wird, damit keiner ins Wasser fällt. Erstmal müssen sich die Kinder am Steg in eine Reihe stellen. Ida, Erik und 8 andere Kinder stehen mit Niklas vor einem Kutter mit 2 Masten und weißen Segeln. Ein schönes Schiff ganz aus hellem Holz.
Wichtig ist, wenn ihr gleich raufgeht, ihr könnt euch an allem festhalten, was aus Metall oder Holz ist. Nicht an Leinen, weil die geben nach. Dann setzt ihr euch zwischen die beiden Masten, auf beide Seiten verteilt, möglichst gleichmäßig, damit das Boot nicht so schräg liegt am Anfang schon. Gut. Dann einer nach dem anderen, eine Hand hier, ein Fuß da.
Sich so zu verteilen, dass das Schiff möglichst gerade im Wasser liegt, ist gar nicht so einfach.
Ey, Luki, du musst zu uns kommen, dann ist es erst ausgeglichen. Das ist aber cool, wenn es so schaukelt. Naja, ja, stimmt.
Mithilfe des Motors legt der Kutter ab.
Juhu!
Sobald der Kutter mitten auf der Förde ist, schaltet Niklas den Motor ab und setzt zusammen mit seinem Kollegen Hanjön die Segel. Die Kinder holen die Fender rein, die mit Seilen außen am Schiffsrumpf befestigt sind. Sie sehen aus wie ganz feste, längliche Gummibälle. Im Hafen sorgen sie dafür, dass das Boot nicht rechts oder links gegen den Steg oder andere Boote stößt und dabei kaputt geht.
Auf dem Schiff heißt es nicht links und rechts, sondern Backbord und Steuerbord.
Das kann man sich leicht merken, weil in Steuer ein R ist für rechts und in Back nicht. Der 9-jährige Frieder sitzt hinten an der Pinne, sozusagen das Steuer des Kutters.
Siehst du da das blaue Boot?
Ja.
Da drauf zu steuern.
Mit einem Segelboot kann man nicht einfach in alle Richtungen fahren, weil man ja auf den Wind angewiesen ist. Deshalb kann man viele Orte nur erreichen, indem man das Schiff immer wieder wendet und sozusagen im Zickzack fährt. Bei herrlichem Sonnenschein kreuzen wir über die glitzernde Förde. Ein ziemlich guter Start in die Segelsaison 2018.
I know.
Ja, und das war Musik von einer Kieler Band. Die nennen sich Die Leoniden und der Song heißt Two Piece Science. Meine Heimatstadt Kiel heißt unsere Sendung heute bei Mikado am Morgen, Radio für Kinder auf NDR Info. Und wir sind immer noch mit unseren Kiel-Experten verbunden, natürlich in Kiel, im Studio vom NDR, mit Ida, Erik und Birte. Seid ihr noch da?
Ja.
Ist schon ein bisschen komisch, euch nicht zu sehen und euch nur zu hören. So geht es ja den Zuhörern jeden Sonntag am Radio. Aber normalerweise sitzt ihr ja hier bei mir im Studio. Aber wir kriegen das gut hin so zusammen, oder?
Das hoffen wir doch.
Auf jeden Fall. Wisst ihr, als ich einmal in Kiel war, zum ersten Mal, vor einigen Jahren, da dachte ich, ach wie cool, diese Stadt, die liegt am Wasser, es kreischen die Möwen und man kann Fischbrötchen essen. Ich liebe Fischbrötchen. Und dann habe ich draußen am Fischgeschäft das gelesen. S-P-R-O-T-T-E-N. Wisst ihr, was ich meine?
Fische?
Ja.
Das war eine gute Erklärung, ja. Fische.
Definitiv.
Was für Fische? Große Fische, kleine Fische, Fische mit großen Zähnen.
Also das sind so, ich glaube, das sind so Fische, die nicht groß und nicht klein sind.
Die sind ziemlich klein. Sprotten sind ziemlich klein. Die sind so 15 cm groß ungefähr nur. Aber dafür sind die ganz, ganz nahrhaft und ganz, ganz fett und haben viel Vitamin D.
Also gesund, könnte man sagen, geradezu.
Gesund, könnte man die sagen.
Und die sind wirklich so klein, die kann man ja irgendwie fast mit einem Haps wegschnappen, oder? Birte?
Ja, sollte man fast. Ne? Hier in Kiel gibt es ja diesen netten Spruch, nur ohne Kopf und Steert. Ne? Ohne Kopf kann man sich das schon vorstellen, das ist der Kopf, ganz genau. Und das Steert ist das, was hinten dran ist, ne? Der Schwanz. Also nur ohne Kopf und Schwanz kann man sie essen und dann gibt es so einen speziellen Druck mit zwei Fingern, sodass dann der Rest von der Gräte in den Mund flutscht.
Also quasi der Rest ohne Gräte meinst du natürlich. Ne?
Ja,
das
natürlich.
Rutscht dann sozusagen nur,
ja,
das Fleisch,
genau,
in den Mund. Mhm. Und die sind auch geräuchert, oder?
Ja, die sind geräuchert.
Das heißt, relativ salzig, wenn man sie isst, aber eben eine Spezialität in Kiel. Deshalb heißen sie Kieler Sprotten, oder?
Ja, auch dadurch, dass es ja so heiß aus Silber macht Gold. Die sehen ja zuerst aus wie so richtig kleine, süße Heringe in Silber. Und wenn die dann über richtigem, schönem Altonaer Buchenholz in einem Altonaer Ofen geräuchert werden, dann kriegen sie diese satte, goldene Farbe. Das heißt also, hier hat man immer schon damit gearbeitet, aus Silber macht Gold. Also wenn wir das alle sonst mit richtigen Dingen hier könnten und nicht nur mit Sprotten, das wäre schon was Tolles.
Da wäre es eine sehr reiche Stadt auf jeden Fall.
Ja, ganz genau.
Ist nicht jedermanns Fall, so eine Sprotte, weil wie gesagt, sehr, sehr deftig und man muss eben auch Kopf abmachen, Schwanz abmachen, die Gräte raus, oder?
Muss nicht, man kann auch mit.
Okay, okay. Aber ihr zwei habt offensichtlich noch nie Sprotten gegessen, Erik und Ida. Ja, oder?
Nein, ich mag gar keinen Fisch.
Du magst gar keinen Fisch?
Ich mag auch gar keinen so gerne Fisch.
Oh. Und dabei habe ich gehört, dass Birte uns extra Kieler Sprotten mitgebracht, also uns, euch Kieler,
ja,
Sprotten mitgebracht
die,
hat, oder?
Soll ich jetzt mal wühlen?
Ja, wühl doch mal.
Ich wühl jetzt mal.
Jetzt das mögen die Kinder mal keinen Fisch.
Nee,
was
aber
machen
das ist
wir denn
auch
da?
Überhaupt kein Problem. Moment, ich muss mal wühlen. So.
Ich bin irgendwie ein bisschen neidisch jetzt.
Ja, genau. Vielleicht können wir ja so ein paar nach Hamburg dann auch schicken. Diese Sprotten, die ich nämlich mitgebracht habe, die sind wahrscheinlich relativ kinderfreundlich. Jetzt kriege ich aber die Unverpackung nicht auf. Vielleicht sind die... Ah, doch. Ah, ja, doch. Und ahnt ihr jetzt, woraus die sind?
Die sind aus Schokolade.
Ach, gleich wieder verraten. So, und da kann ich mich sagen, das könnt ihr nämlich auch mal beschreiben. Die sind fast so groß wie die Originalsprotten.
Wie sehen die aus? Ida, Erik, beschreibt mir mal. Uns mal.
Die sind ein bisschen lila oben und unten sind sie eher silber.
Ja.
Und das Auge sieht eher hellbraun aus.
Und das ist wahrscheinlich noch die Schokoladenverpackung, oder?
Ja. Ja.
Okay.
Genau,
okay.
Ist die Schokoladenverpackung, also vorm Räuchern.
Vorm Räuchern. Ihr hört Mikado am Morgen, Radio für Kinder auf NDR Info und heute mit einer neuen Sendung unserer Reihe Meine Heimatstadt. Wir sind in Kiel unterwegs und damit wir jetzt alle erfahren, wie das so ist im U-Boot, denn in Kiel gibt es wirklich eins, das man sich angucken kann. Ihr Lieben, wo liegt denn das genau, Erik und Ida?
Ich glaube so, da wo man auch mit dem Camp 24 hinfahren kann.
Weißt du es, Ida?
Nein.
Hast du das U-Boot noch nie besucht?
Ach so, ich weiß, glaube ich, schon La Bö.
Genau.
Ja, ne, genau. Was ist denn das genau für ein U-Boot? Habt ihr darüber was gehört?
Ich glaube, ein Kriegs- oder sowas.
Ein Kriegs-U-Boot, meinst du? Wie ist denn das da hingekommen?
Ich weiß nur, dass das ein U-Boot aus dem Baujahr 1943 ist. Das heißt also aus dem Zweiten Weltkrieg. mit einer 50-Mann-Besatzung. Und dass es für Kinder immer ganz spannend ist, das mal von innen anzugucken. Denn in Kiel kann man richtig durch dieses U-Boot durchgehen und da krabbelt man dann durch wie durch eine Sardinenbüchse. Und in dieser Sardinenbüchse müssen ja diese 50 Männer gelegen und geschlafen und gegessen und gefahren sein. Und das ist dann schon ein ganz schön beklemmendes Gefühl, wenn man auf allen Vieren da durchkriechen
muss.
Und
das eben lange Zeit, längere Zeit auf jeden Fall unter Wasser, ne? Ohne auch mal rauszukommen und an den Strand zu gehen zum Beispiel. Und damit wir jetzt alle erfahren, wie das so ist im Bauch eines U-Bootes, Birte hat es schon ein bisschen beschrieben, haben wir unsere Mikado-Reporterin Jantje dorthin geschickt, unterstützt von drei Kindern. Und was die vier da erlebt haben, das hören wir jetzt.
Fast so fremdartig wie ein UFO wirkt das riesige graue U-Boot U-995 am Strand von La Bœuf. Im Zweiten Weltkrieg wurden diese U-Boote graue Wölfe genannt und verbreiteten Angst und Schrecken. Auch heute noch wirkt es nicht gerade freundlich. Und das soll es auch gar nicht. Es ist schließlich ein Mahnmal, das an das Grauen und das Leiden im Zweiten Weltkrieg erinnern soll.
Es ist irgendwie viel größer, als ich es mir vorgestellt habe und gar nicht rund, sondern sieht eigentlich aus wie ein Schiff, bloß dass es überall zu ist.
Tatsächlich gibt es kein einziges Fenster. Tageslicht kam nur durch den Einstieg im Turm oben in der Mitte auf dem U-Boot. Aber natürlich auch nur, wenn der offen war. Wir betreten das U-Boot allerdings nicht durch die Einstiegsluke im Turm. Für die Museumsbesucher wurden zwei Türen in die Außenwand gesetzt und eiserne Treppen davor gebaut. Hinten geht es rein und vorn wieder raus. Warum alle in dieselbe Richtung gehen müssen, wird klar, sobald wir im U-Boot sind.
Das ist hier irgendwie total eng. Man kann sich gar nicht richtig bewegen und überall sind Maschinen und Räder.
Und weil es hier drinnen so furchtbar eng ist, gibt es leider auch keine Führungen. Wir haben aber Glück. Nick Meller begleitet uns. Er arbeitet für den Deutschen Marinebund. Sofort versuchen die Kinder, an den vielen Rädern zu drehen. Darf man das überhaupt?
Ja, die Kinder sollen das ruhig erleben, die sollen das lernen. Das ist ja auch Mahnmal für die nächste Generation, dass man halt begreift, dass es hier früher nicht so schön drin gewesen ist, dass man viel wissen musste, um das hier alles zu bewerkstelligen. Und das ist schon okay.
Und wofür sind die ganzen Räder da?
Ja, die ganzen Stellräder, die wir hier haben, das ist für die verschiedenen Batterien, für die Einstellung der Ruderanlagen, für die PS-Zahl der Motoren.
Dies ist der Elektromotorenraum. Ganz hinten im Boot ist eine große Klappe mit einem dunklen Gang.
Was ist das für ein großer Tunnel?
Ja, das ist ein Torpedorohr. Und ein Torpedo ist ein Geschoss, wo man mit auf Schiffe schießen kann, und zwar nach hinten raus. Und dann wird dann da reingestopft und dann wird die Luke zugemacht und dann wird auf den Knopf gedrückt und dann schießt man quasi damit andere Schiffe kaputt.
Durch eine schmale Tür gehen wir in den nächsten Raum, in den Dieselmotorenraum. Der ist sogar noch enger als der Elektromotorenraum. Mit Diesel konnte das U-Boot nur an der Wasseroberfläche fahren, weil solche Motoren Sauerstoff brauchen. Es hat eine Art Schnorchel, durch den es Luft ansaugen kann. Aber das geht natürlich nur, wenn es nicht zu tief taucht. Der Dieselmotor treibt das Boot an und lädt gleichzeitig die Elektroakkus auf. So kann das U-Boot bis zu 20 Stunden komplett versteckt unter Wasser bleiben und mit dem Elektromotor fahren und die vielen Lampen leuchten lassen. Sonst wäre es hier unten stockdunkel. Der nächste Raum ist nicht ganz so eng, dafür aber sehr kurz.
Hier ist, glaube ich, die Küche, denn hier ist auch ein Herd und ein Topf und man kann sich besser bewegen und Fächer. Da kann man die ganzen Küchensachen reinpacken und es ist auch eine kleine Holzbank da, glaube ich, oder vielleicht kann man da auch was reinpacken.
Unglaublich, aber die Küche ist kaum größer als eine Schultoilettenkabine.
Hier ist für 44 Mann Besatzung gekocht worden früher.
Für 44, das ist ziemlich viel. Hier ist auch noch so ein ganz großer Topf, der gar nicht auf dem normalen Herd steht. Da haben sie wahrscheinlich Suppe für alle 44 gemacht.
Direkt hinter der Küche kommt der Unteroffiziersschlafraum. Er sieht ein bisschen aus wie ein Schlafwagenabteil in der Bahn. Rechts und links an den Wänden sind jeweils zwei schmale Betten unten und zwei oben, also acht insgesamt. Im Mittelgang stehen zwei schmale, ausklappbare Tische.
Also das ist hier, glaube ich, Schlafzimmer, Wohnzimmer und Esszimmer gleichzeitig.
Ja, Schlafwohnraum und Arbeitsraum gleichzeitig.
Jetzt sind wir fast in der Mitte des langen U-Bootes angekommen.
Also hier muss man durch ein Loch steigen, um in den nächsten Raum zu kommen.
Das sind Schotten. Schotten sind dazu da, Räumlichkeiten voneinander zu trennen und bei Wassereinbruch die anderen Räumlichkeiten zu sichern.
Wir klettern durch die Schotte in die Kommandozentrale. Von hier aus wurden Befehle gegeben und das Boot gesteuert.
Hier gibt es ganz viele Räder und Hebel, weit oben auch, wo ich gar nicht ankommen würde. Und es ist ziemlich unvorstellbar, das alles zu wissen, was man damit macht.
Alles konnte man hier benutzen, ne? Und jeder, der hier an Bord gewesen ist, der musste auch jede Position hier gut können. Der musste also wissen, was er hier tut. Weil wenn sich jetzt jemand verletzt oder im Krieg gefallen, also gestorben ist, dann musste der nächste Kamerad die Position sofort übernehmen können.
Hier in der Kommandozentrale ist auch das Periskop, also das Rohr, durch das man oben aus dem U-Boot hinausgucken kann. Wenn das Boot dicht unter der Wasseroberfläche fuhr, ragte es aus dem Meer hervor. Aus dem nächsten Raum dringt ein komisches Piepen. Es kommt aus einer der beiden Minikabinen, die mit kleinen verglasten Türen verschlossen sind.
Rechts einmal der Funkraum, da kommen auch diese komischen Geräusche her. Da hat man ja früher Morsezeichen gegeben, um sich zu verständigen. Und auf der linken Seite sehen wir einmal den Horchraum.
Darin saß früher jemand mit besonders guten Ohren, der am Geräusch, das ein Propeller unter Wasser macht, erkennen konnte, welches Schiff sich näherte und ob es ein befreundetes oder ein feindliches Schiff war. Vor diesen beiden Kabinen ist eine Einzelliege. Hier schlief der Kommandant, also der Chef des U-Boots.
Weil der Funker ist direkt gegenüber, gibt es neue Befehle, der Horchraum ist direkt gegenüber. Ist irgendwo was zu hören, müssen wir tauchen, müssen wir reagieren? Dann hat man einfach nur die Tür aufgerissen, hat dem Kommandanten sofort Bescheid gegeben und die Mannschaft konnte dann reagieren.
Es folgen zwei weitere kleine Schlafräume und schließlich ganz vorn ein großer. Insgesamt zählen wir 24 Betten im ganzen U-Boot. Das reicht aber nicht für 44 Männer.
Diese Betten gehörten einem auch nicht alleine. Da hat man im Schichtsystem geschlafen. Das bedeutet, alle 6 Stunden wurde das Bett gewechselt und man ist in die Betten der anderen reingestiegen, ohne die Bettdecke zu wechseln.
So waren immer einige wach, um zu arbeiten, und einige konnten kurz schlafen. Tag und Nacht machte hier unten im U-Boot sowieso keinen Unterschied. Der Mannschaftsschlafraum ganz vorn im U-Boot war gleichzeitig auch Torpedoraum. Ein großer Torpedo, ein langes Rohr, hängt an der Backbordwand, also links. Dafür musste aber die obere Pritsche mit 2 Schlafplätzen hochgeklappt werden.
Betten konnten tatsächlich nur runtergeklappt werden, wenn die Munition verschossen gewesen ist. Und ansonsten haben die Soldaten früher zwischen den Torpedos gelegen, geschlafen, auf, unten, neben den Waffen. Es war also nicht so ganz kuschelig, wie man sich das zu Hause hier vorstellen kann.
Wo ist denn jetzt die Toilette?
Herr Meller zeigt auf eine kleine weiße Tür im 4er-Schlafraum, die wir für einen Schrank gehalten hatten.
Die Toilette konnte man tatsächlich nur benutzen bis zu einer Tauchtiefe von 25 Metern. Und wenn man tiefer war, dann musste man halt so lange warten, bis man wieder auftaucht. Dann war also Toilettengangverbot.
So tief unten im Meer ist der Druck von außen auf das U-Boot nämlich so stark, dass die Toilette nichts mehr rausspülen könnte. Die Mädchen klettern in die Betten. Auch das darf man hier.
Wenn man halt daran denkt, dass im nächsten Raum gleich ein Torpedo ist, ist auch ein bisschen gruselig. Da bekommt man schon Angst und dann hätte man hier doch nicht so gerne geschlafen. Dann kriegt man noch Albträume davon. Und dann denkt man so, was ist, wenn ich jetzt hier ersticke, weil keine frische Luft da ist oder so. Da fühlt man sich auch ein bisschen wohler, wenn man wieder draußen ist. This is for your sisters, covering the pictures. You know, we cover all the blisters, staring at the distance. And time, 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 time becomes your. We'll be right back.
Ihr seid bei Mikado am Morgen, dem Kinderradio auf NDR Info, und heute sind wir in Kiel. Also, naja, nicht ganz. Ich bin in Hamburg, aber meine Studiogäste sind mir aus Kiel zugeschaltet. Denn es geht in unserer Rubrik Meine Heimatstadt weiterhin um die Landeshauptstadt von Schleswig-Holstein, um Kiel. Jetzt haben wir gerade schon in der Reportage gehört, das mit dem U-Boot, das war ja schon spannend. Aber es gibt ja sicherlich noch mehr tolle Orte bei euch in der Gegend. Sagt mal, Ida und Erik, wo seid ihr denn sonst noch gerne in der Stadt unterwegs? Gibt es irgendwie ein Museum, in das ihr gerne geht? Oder einen großen Spielplatz? Oder einen Garten? Oder was gibt's da so?
Es gibt einen botanischen Garten in den Gewächshäusern. Bei Regen könnte man in die Gewächshäuser. Und wenn es Sonne ist, könnte man auch mal rausgehen.
Was ist denn das Besondere an einem botanischen Garten, sag mal?
Da gibt's fleischfressende Pflanzen.
Nein, fleischfressende Pflanzen? Was fressen die so? Die fressen ja nicht wirklich richtiges Fleisch,
ich glaub,
oder?
Fliegen.
Fliegen, genau. Die fangen die und dann verdauen die, ne? Und wie ist es bei dir, Ida? Was, Max, gehst du auch gerne in den botanischen Garten?
Manchmal, aber es gibt auch Festivals, zum Beispiel die Kieler Woche, da bin ich manchmal.
So, jetzt musst du natürlich erzählen, was ist denn die Kieler Woche?
Das ist ein Fest, wo ganz viel aufgebaut wird. Da kann man auf Hüpfburgen hüpfen. Dann gibt es auch ein großes Becken, da ist mit Schlamm drin. Da kann man sich auch ausziehen und dann da reingehen. Und dann gibt es noch auf der Kieler Woche.
Auf der Kieler Woche gibt es vor allen Dingen viele Schiffe zu gucken, richtig?
Mm, da fährt auch
dann die Windjammerparade. Ne? Ja. Habt ihr die schon mal gesehen? Die ist am Samstag, immer den letzten Samstag von der Kieler Woche, ist immer Windjammerparade. Ja. Und da kann man alle alten Schiffe, die sich hier fast noch so auf der Welt bewegen, die sehen und angucken, wenn die hier bei uns in die Förde einlaufen, in einer bestimmten Rangfolge. Und da gibt es eine ganze Menge.
Und neben dieser Kieler Woche gibt es noch ein weiteres sehr bekanntes Festival hier bei uns im Norden, was eben auch bei euch in Schleswig-Holstein und in Kiel stattfindet, nämlich das Schleswig-Holstein Musikfestival. Schaut euch doch die Stadt mal an. Schaut mal, was Kiel zu bieten hat. Das lohnt sich auf jeden Fall. Am besten mal mit Eltern oder Großeltern überlegen, ob das nicht mal ein Ausflug wert ist. Ich kann mich jetzt nur noch bedanken bei euch dreien da in Kiel. Vielen, vielen Dank, dass ihr ins Studio zum NDR gekommen seid und wir euch so hören konnten. Und ich hoffe, ihr habt noch eine Sprotte übrig gelassen.
Ja, eine ist hier noch genau. Die Kinder haben nämlich jetzt schon mittlerweile die zweite Sprotte. Also wenn das die Art von Sprotten ist, die sie gerne mögen. Ich meine, dann
wisst ihr was, ihr müsst mir die nicht nach Hamburg schicken. Ich glaube, dann ist sie geschmolzen
bei
den Temperaturen. Ich würde sagen, genießt die Sprotte, auch die letzte. Teilt euch die. Und wie gesagt, vielen, vielen Dank, dass ihr da wart und uns so viel über Kiel erzählt habt. Und vielleicht hören wir uns nochmal wieder oder sehen uns in Kiel. Ich bedanke mich.
Und schicken Sie uns ganz viele Besucher hier nach Kiel.
Ja, das hoffen wir doch, dass die Hörer Lust haben, jetzt mal eure Stadt zu besuchen. Macht's gut, ihr drei. Tschüss.
Tschüss.
So, die Kieler sind weg, aber dafür hat sich jetzt jemand gerade ziemlich leise ins Studio geschlichen. Meine liebe Kollegin Isa von Enjoy. Hallo Isa.
Hallöchen.
Isa ist ja jemand, die beschäftigt sich jeden Tag mit der neuesten und auch der angesagtesten Musik und kommt ab und zu eben bei uns vorbei, um uns zu erzählen, welche Musik gerade total angesagt ist. Jetzt bin ich mal gespannt, welches Lied hast du uns denn mitgebracht?
Ein Lied von Calvin Harris, das ist im Moment sehr beliebt. Vielleicht kennt ihr Calvin Harris' erfolgreichsten Song in Deutschland, und zwar How Deep Is Your Love? How deep is your love? Calvin Harris ist einer der bekanntesten DJs der Welt und vor allem der DJ, der auf der ganzen Welt am meisten Geld mit seinem Job verdient.
Oha.
Ja, wenn der zum Beispiel bei einer großen Party auflegt, ne, die Musik macht, dann verdient er an einem Abend bis zu 700.000 Euro.
Wow.
Das ist wirklich unglaublich viel Geld, damit ihr euch das mal vorstellen könnt. Ein Erwachsener, der durchschnittlich verdient, der braucht mindestens 20 Jahre dafür, um so viel Geld zu verdienen, wie der Calvin Harris an einem Abend verdient. Das ist wirklich krass, oder? Aber er macht eben gute Musik, die den Leuten gefällt. Und sein neuer, angesagter Song heißt One Kiss, also übersetzt ein Kuss. One kiss is all it takes, falling in love with me. Possibilities, I look like all you need. One kiss is all it takes, falling in love with me. Possibilities, I look like all you need. Wie ihr hört, singt in diesem Song aber eine Frau, also nicht Calvin Harris, der singt, sondern Calvin Harris, der produziert als DJ quasi die ganze Musik drumherum und er lässt dann eine Frau zu seinen Beats singen. Und in diesem Fall ist es Dua Lipa, eine Sängerin, die in den letzten beiden Jahren immer bekannter bei uns geworden ist.
Also ich finde, das Lied klingt auf jeden Fall nach guter Laune und so, als ob man im Sommer richtig gut dazu tanzen könnte, ja. So ne, unter schöner Sonne. Isa, du hast ja, und das ist das Tolle an deinem Job, finde ich, immer wieder Sänger und DJs auch manchmal zu Besuch bei euch im Studio und kannst dann mit denen schnacken und ein kleines Interview machen. Wer war denn in letzter Zeit so bei euch?
In den letzten Wochen waren die Jungs von Revolverheld bei uns zu Besuch. Ihr Hauptsänger, der heißt Johannes Strate und er hat mit seiner Band Revolverheld jetzt gerade ein neues Lied rausgebracht, das heißt Immer noch fühlen. Und über dieses neue Lied habe ich dann auch ganz kurz mit ihm gesprochen. In diesem Lied geht es nämlich darum, dass wir viele Dinge in unserem Leben zum ersten Mal machen und uns daran dann meistens auch gut dran erinnern können. Zum Beispiel, wie wir das erste Mal geschafft haben, Fahrrad zu fahren, wie wir das erste Mal geschafft haben, zu schwimmen, wie wir das erste Mal alleine Süßigkeiten im Supermarkt aussuchen durften, solche Sachen. Und ich habe Johannes mal gefragt, an welches erste Mal er sich als Kind erinnert.
Ich erinnere mich noch gut zum Beispiel an meinen ersten Urlaub am Meer. Das war, glaube ich, 1983, Spiekeroog als kleiner Junge. Da an der Nordsee, die Wellen und Strand und der Wind in den Haaren, das ist so ein Gefühl, das werde ich, glaube ich, mein Leben lang nicht vergessen. Daran kann ich mich noch sehr gut erinnern.
Wie ihr merkt, er kann sich wirklich noch gut daran erinnern, obwohl er jetzt schon 38 Jahre alt ist und es schon sehr lange her ist, dass er so klein war. Er wusste auch lustigerweise im Interview auch noch, was er als Kind eigentlich werden wollte und dass er wahrscheinlich wirklich schon da wusste, dass er später was mit Musik machen wird.
Ich habe schon in der Grundschule für mich entschieden, dass ich ganz viel Musik machen möchte und habe das dann auch getan. Und mir war natürlich nicht klar, dass ich später mal Musiker werde, der dann auch davon leben kann und das ausschließlich macht. Aber mir war immer klar, dass ich mein Leben lang viel Musik machen will.
Ich finde, der klingt total nett eigentlich, ne?
Ist er auch. Also wirklich so ein total netter, sympathischer Typ einfach.
Zum Schluss bringst du uns ja immer noch einen Geheimtipp mit hier in die Sendung. Also ein Lied, von dem du glaubst, dass es in nächster Zeit sehr oft im Radio gespielt werden wird. Welches Lied ist es diesmal?
Es ist ein Lied, das ein richtiger Sommerhit werden könnte, weil es einfach nach guter Laune und ja, nach Sommer klingt. Es kommt vom bekannten DJ Lost Frequencies und dem Sänger James Blunt. Und ja, die beiden haben jetzt den Song Melody gemacht, den ihr am besten draußen bei gutem Wetter hört. Zum Beispiel, wenn ihr im Garten mit euren Freunden spielt. Und ich würde an eurer Stelle diesen Song auch ganz laut aufdrehen, wenn eure Eltern oder eure Nachbarn nichts dagegen haben.
Genau. Ja, Mensch, vielen, vielen Dank, Isa, dass du hier warst. Dann würde ich vorschlagen, drehen wir das Radio doch jetzt alle mal ein bisschen lauter und hören uns dann deinen Geheimtipp an. Lost Frequencies und James Blunt mit Melody. I need you now, my heart has lost the beat. And I'm counting on your lovely melody. Bevor ich jetzt Tschüss sage, nochmal ein ganz herzliches Dankeschön an unser Team von heute, an Jürgen Kopp in der Regie und an den Reglern für den guten Ton Dennis Schröder in Hamburg und in Kiel Volker Bischoff. Danke euch dreien. Ich wünsche euch noch einen ganz schönen Tag. Macht's gut, bis bald. Tschüss.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.